Rettung. Ein Überlebender der Shoah aus Ungarn, John Johannan Hirsch, erzählt. Er war 7 Jahre alt, als seine Familie realisierte, dass sie bald ihr Zuhause verlassen müssten. Plötzlich und schnell. Johannan wurde gesagt, er solle packen. So viel, wie in einen Schuhkarton passt. Nachmittage, Abende verbrachte er ab jetzt damit zu packen. Alle seine Schätze, seine Bücher. Er leerte seine Taschen, Schubladen. Johannan hatte schließlich gepackt. Genauer gesagt, hatte er 2 Schuhkartons vollgepackt. In dem einen waren lauter nützliche Dinge. Taschentuch, Unterhose, Taschenmesser, Kerzen, Streichhölzer. In dem anderen waren unnütze Dinge. Der Gebetsschal seines Opas. Ein Gedichtband, ein paar Zeichnungen, Postkarten, Fotos, ein paar Steine. Lauter Dinge mit Geschichte, Erinnerungen. Und dann kam der Tag. Er kam aus der Schule, in seiner Straße brannten schon einige Häuser. Beeil dich, renn, rief sein Vater. Und er rannte in sein Zimmer und griff nach einem Schuhkarton. Griff nach dem mit den nützlichen Dingen. Und wusste, dass er gerade seine Kindheit zurückließ. Und Tränen liefen. Als er endlich abends allein für sich war in einer Ecke, machte er den Karton auf. Zu seiner Überraschung war es doch der mit den unnützen Dingen gewesen. Und er freute sich wie noch nie in seinem Leben. Eine wahre Geschichte, erzählt von Christina Brudereck in Für alles gibt es eine Zeit. Ihr Lieben, wie fühlt es sich an, fort zu müssen? Von jetzt auf gleich der Heimat entrissen, auf dem Weg in ein fremdes Land, zu einem Ziel, das man nicht kennt, wo man die Sprache nicht spricht, die Kultur nicht kennt, den Glauben vielleicht nicht teilt und ein Fremder unter Fremden ist. Und dann ist da so viel, so unfassbar viel, dass man zurücklassen muss, alles bis auf einen Schuhkarton voll. Geschichten von Flucht und Exil gibt es leider, wirklich leider, zuhauf. Und manche unter uns können eigene Geschichten dazu beitragen. Die Älteren können aus ihren Kindertagen erzählen, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, wie sie auf der Flucht waren. Und auch heute lernen wir viele, auch junge Menschen kennen, die neu in unserem Land sind. Einem Land mit einer schweren Sprache, mit einer eigenwilligen Kultur, mit einer verwirrenden Religion oder vielleicht auch Nicht-Religion und mit viel zu vielen, die Fremde befremdlich finden oder sogar offen ablehnen. Wie fühlt es sich an, immer Heimweh zu haben? An das Elternhaus zu denken, den Geschmack der frischen Feigen aus dem Garten noch auf der Zunge, den vertrauten Geruch aus Kindertagen und die Stimmen der Freunde im Ohr, alles flüchtig, schmerzlich und vor allen Dingen fort. Stattdessen dann neue Geschmäcker, neue Gerüche und neue Gesichter. Das Essen ist komisch, es riecht ganz anders und die Menschen, ach, so ernste und verschlossene Mienen, das soll die neue Heimat sein? Wie fühlt es sich an, unter Fremden zu leben? Und wie viel schlimmer dann noch, wenn man unter Feinden lebt? Vertrieben aus dem eigenen Land, hineingetrieben in das ihre. Wie groß ist dann die Sehnsucht nach Hause und der Schmerz über all das, was man verloren hat? Und wie heiß der Zorn? Ich lese Psalm 137, Exilliteratur in der Bibel. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eins unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eins eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht meine allergrößte Freude ist. Herr, vergiss die Edomiter nie. Vergiss nicht, was sie am Unglückstag Jerusalems getan haben, als sie riefen, reißt die Stadt nieder, reißt sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. So fühlt es sich für die Israeliten an. Heimweh, Sehnsucht, Schmerz und Zorn. Das ist eine wilde Gefühlslage und schmerzlich klare Worte, die sie da finden. So ehrlich sind die Israeliten vor ihrem Gott und sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Alles Schlechte wünschen sie den Babyloniern, Zerstörung ihrer Heimat und Tod ihrer Kinder. Das ist völlige Auslöschung. Die Feinde Israels, sie sollen zugrunde gehen. Glühend hassen sie sie und sie sinnen auf Rache. Da kommt Post von zu Hause. Ein Brief aus Jerusalem von Jeremia, dem Propheten. Im Namen Gottes schreibt er ihnen und er richtet ihnen Folgendes aus. Jeremia 29, Abvers 4. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die ihr von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an. Freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Ihr Lieben, heimisch werden unter Fremden ist schon ziemlich schwer. Gerade die erste Generation, die meist etwas älter ist, schafft es nie so ganz. Alle Nachfolgenden haben es dann schon einfacher, weil sie dort mehr Zeit verbringen, jünger sind, sich irgendwie schneller integrieren. Aber heimisch werden unter Feinden, das erfordert so viel mehr. Dort Wurzeln schlagen, wo ich gefangen bin, statt also auf gepackten Koffern zu sitzen, den Schuhkarton irgendwie immer so in Reichweite und in der bangen Hoffnung, dass ich vielleicht doch irgendwie schnell wieder nach Hause zurückkehren kann, stattdessen sollen sie Häuser bauen. Sie sollen Gärten anlegen, Felder bestellen, ernten, heiraten, feiern, Nachkommen zeugen und bleiben. Bleiben, wo ich nicht bleiben will. Obwohl ich alles dort hasse, bleiben inmitten meiner Feinde, bleiben und eine neue Heimat finden im verhassten Land. Ich finde, das ist eine ganz schöne Zumutung. Und damit nicht genug. Denn sie sollen ja nicht nur für sich selber sorgen. Trotz Heimweh und Sehnsucht sollen sie ja nicht einfach nur Wurzeln schlagen und es sich gut gehen lassen. Nein. Sie sollen ihre Rachegelüste, alle Vernichtungswünsche und allen Hass aufgeben. Aufgeben und sich stattdessen aktiv für Frieden und Wohlergehen ihrer Feinde einsetzen. Der Stadt, in der sie leben, soll es gut gehen. Den Menschen, die dort mit ihnen leben, denen soll es wohlergehen. Statt Zerstörung also Frieden und statt Tod Wohlergehen. Was für eine Botschaft aus der Heimat. Was für ein Auftrag Gottes. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie gut, dass ich nicht unter Feinden lebe und auch nicht irgendwo in der Fremde. Dummerweise, und das haben wir in der Lesung gehört, hat Jesus dieses Ansinnen Gottes aktualisiert. Es gilt nicht mehr nur für lang vergessene Zeiten im Exil in Babylon, sondern es gilt auch hier und heute und jetzt. Liebe deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. An diesem grundlegenden Ansinnen Gottes hat sich überhaupt nichts geändert. Das Beste für die Stadt zu wollen, Frieden und Wohlergehen, auch das sind heute hehre Ziele, die Gott von uns fordert. Für manche sind unsere Regierenden zunehmend Feinde, die es nicht gut mit ihrer Bevölkerung meinen und die unser aller Wohlergehen gefährden durch die Entscheidungen, die sie treffen. Verwirrung ist da ja noch recht glimpflich, Holger. Andere empfinden Menschen, die aus anderen Ländern zu uns fliehen, als Feinde, die unsere Kultur unterwandern wollen und bedrohlich sind. Ich weiß nicht, wer deine Feinde sind. Menschen, die du ganz tief in dir drin, so heimlich, dass vielleicht niemand weiß, mit Hass und Vernichtungsgedanken überziehst. Menschen, die an dir schuldig geworden sind, die dir Unrecht getan haben oder tun. Menschen, die lügen, betrügen, manipulieren, hetzen, verfolgen, plagen, vielleicht auch lästern. Ich weiß es nicht. Wenn du dir diese Menschen vor Augen führst, die dir feindlich entgegenkommen oder die du als Feinde empfindest, wie soll dir das gelingen, die zu lieben? Wie hörst du diese Aufforderung? Wie soll es gelingen, da Frieden zu suchen, wenn Streit vorherrscht? Wie soll es gelingen, Wohlergehen herbeizuführen, wenn man eigentlich nur alles Schlechte wünscht? Wie soll man für sie beten, ehrlich, aufrichtig, zugewandt? Wie können wir unseren Teil dazu beitragen, dass hier, wo wir leben, in unserer Heimat, in Hamburg, Friede herrscht, es friedvoll zwischen uns zugeht und es gut für alle ist, hier zu sein, in dieser Perle Deutschlands? Gottes Wunsch ist klar. Er erwartet nicht weniger von uns als von den Israeliten damals, die immerhin unter ihren Feinden leben mussten. Alles Trennende, alle Wut, alles Unverständnis, alle Rachegelüste und Vernichtungsgedanken sollen wir aufgeben. Die Waffen strecken und dann Frieden suchen. Wie, steht da leider nicht. Wie in einem derart gespaltenen Land wie dem unseren heute. Wie, wo so viele unterschiedliche Meinungen so hart und unerbittlich inzwischen aufeinanderprallen, dass man das Gefühl hat, gar nicht mehr durchzukommen und gehört und verstanden zu werden. Und das Problem ist, es geht allen so. Wie, wenn so viele Vorurteile vorherrschen, dass die Schubladen, in die wir einander stecken, schier bersten. Ich würde euch jetzt gern die Lösung aus dem Hut zaubern. Genauso wenig, wie ich einen Hut habe, habe ich eine Lösung. Aber ich habe zumindest eine Idee und die will ich mit euch teilen. Ich habe eine Idee, wie wir in die richtige Richtung gelangen können. Ich glaube, dass es nur so funktioniert, dass wir Gott ins Boot holen und dass wir tatsächlich beim Beten anfangen. Das ist der kleinste Schritt. Einer, den vielleicht ja noch jeder hier im Raum gehen kann. Beten für die anderen. Ich glaube, dass Gott uns so Augen öffnen kann für die, die wir ablehnen. Ich denke, dass er uns helfen kann, dass wir wieder Menschen sehen. Nicht nur Feinde, nicht nur das, wofür sie stehen, das, was sie sagen, das, was mich verletzt, sondern dass es uns gelingt, mit Gottes Hilfe sie in ihrem ganzen Sein zu erkennen. Ihre Anliegen, ihre Sorgen, die Nöte, die dahinter stecken, ihre guten Absichten, ihr guter Wille, ihre Liebe, die auch sie trägt, ihre Verzweiflung und Hilflosigkeit. Menschen so, wie sie sind. Denn sie sind alle wie wir. Und wir sind nicht besser als sie. Diesem ersten Schritt, diesem Gebet für die Feinde, können dann, denke ich, weitere folgen. Hoffentlich entsteht Mitgefühl, Verständnis. Vielleicht lernen wir einander doch wieder zuzuhören und nicht nur auf unserer Position zu beharren. Ein aufrichtiger Wille, einander zu verstehen, auch wenn ich die Meinung nicht teile. Ein aufeinander zugehen, denn Friede und Wohlergehen, das Beste für die Stadt, das schaffen wir nur miteinander. Das schaffen wir nicht, wenn wir auf unserer Meinung pochen und beharren und Recht haben wollen. Wir müssen miteinander suchen und wir werden nur miteinander finden. In unseren Familien, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in diesen Mikrogemeinschaften und Gesellschaften, in denen wir uns bewegen, da können wir anfangen mit dem Üben. Dort gilt es, anzufangen, das Liebe üben, das Füreinander beten, das Einander segnen, das Suchen nach dem Frieden und dem Wohlergehen für den anderen. Und dann erst im größeren gesellschaftlichen Kontext, im politischen Diskurs, in der öffentlichen Meinungsäußerung, in den sozialen Netzwerken. Dort dann vorangehen, Vorurteile und Verurteilungen ablegen, nicht mehr selber bedienen, sachlich argumentieren, andere ernst nehmen, sich bemühen, ihre Positionen zu verstehen. All das, es sind kleine Schritte hin zu einem Frieden und zu einem Wohlergehen und zur Liebe für alle. Das klingt jetzt sehr pathetisch, ich weiß. Aber es ist trotzdem ernst gemeint. Und es ist schwer zu erreichen. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Das ist ein schwieriger Weg. Es lässt sich nicht alles sofort umsetzen. Die Israeliten, sie haben 60 Jahre im Exil verbracht. 60 Jahre hat es gedauert. Und sie sind heimisch geworden in Babylon. Sie haben dort Wurzeln geschlagen, tatsächlich. Sogar so sehr, dass als sie endlich wieder nach Hause durften, nach 60 Jahren, nur ein kleiner Teil gegangen ist. Die allermeisten sind geblieben, in ihrer neuen Heimat unter Feinden. Einander zu lieben, das ist eine Aufgabe für das ganze Leben. Frieden und Wohlergehen für die Stadt und das Land zu suchen, in dem wir leben, genauso. Es ist eine Suche, die nie enden wird. Und das ist eine Lebensaufgabe, die wir jeden Tag neu anpacken müssen. Aber wenn wir sie nicht anpacken, weil es uns zu schwierig erscheint oder weil wir diese Hürde nicht nehmen können, unsere Position runterzufahren und auf den anderen zuzugehen, dann entgehen uns unfassbare Möglichkeiten des Wachstums. Denn der Liebe zu folgen, das verändert zuallererst uns selbst. Und dann erst unser Umfeld. Deswegen lade ich euch heute ein, die Waffen zu strecken. Lasst uns heute damit anfangen, für unsere Feinde zu beten. Lasst uns damit anfangen, Frieden zu suchen. Lasst uns mit Jesus zusammen unsere finsteren Gedanken, und ich hoffe, sie sind nicht so finster wie Babys abgeklatscht an Felswände, unsere finsteren Gedanken mit Jesus anzuschauen und loszulassen, abzulegen und dann neu durchzustarten. Lasst uns heute damit anfangen, umzukehren. Umzukehren von all diesen streitsüchtigen Wegen, von all den Konflikten, in denen wir stecken und das Beste zu suchen für alle, gemeinsam. Amen.